Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblingspodcasts Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Ich bin kein Professor Doktor, aber der gegen mir über sitzt, ist einer, Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo, Sascha.
Hallo, Shaggy. Schön, mal wieder bei dir zu sein.
Bei mir, denn heute bist du tatsächlich bei mir im Podcast-Studio, ist vollkommen richtig. Wir nehmen ja ab und an auch online auf. Heute sitzen wir uns gegenüber und können uns sogar direkt anfassen.
Ja. Und anstrahlen und uns zublinzeln, wenn wir dann sagen, so jetzt musst du aber was sagen oder so. Das ist bei den Online-Aufnahmen schwierig, funktioniert aber trotzdem gut. Ich weiß gar nicht, ob es den Leuten immer auffällt, wenn wir mal online aufnehmen.
Was wir nicht anfassen können, sind die Planeten um uns herum. Und da haben wir eine wunderbare Überleitung.
Eine super Überleitung.
Wir haben letztes Mal ja über das gesamte Universum gesprochen. Wir wollten zwar kleiner fassen, wobei kleiner fassen natürlich trotzdem in anderen Dimensionen ist. Wir reden über unser Sonnensystem, das Planetensystem, in dem die Erde ist quasi,
ja,
unser Sonnensystem.
Genau.
Was ist das Besondere an unserem Sonnensystem, außer dass die Erde in diesem Sonnensystem ist?
Und wir auf der Erde leben. Nach allem, was man weiß, eigentlich nichts.
Ja. Außer, dass wir da wissen, so, da gibt es menschliches Leben.
Ja, genau. Ja, ist nichts Besonderes, fertig. Manchmal erzähle ich meinen Studenten immer, dass wir an einem eher langweiligen Arm einer eher durchschnittlichen Galaxis leben. Was aber ganz gut ist, weil das bedeutet, dass wir da leben können. Mhm. Denn die ganzen spannenden Objekte, das sind ja die Objekte, die ja eher nicht so für Leben geeignet sind. Jedenfalls die Form von Leben, die wir kennen und die wir erwarten.
Die Planeten, wie kann man sich die merken in der richtigen Reihenfolge?
Da gibt es diesen schönen Satz, Merksatz, ja. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.
Ja, früher war es noch, hatten wir noch einen weiteren Planeten.
Ja, wo ist unsere neun Planeten hieß das früher, genau, unsere neun Planeten. Und der neunte Planet war Pluto, deswegen P für Pluto. Also wir müssen vielleicht erstmal sagen, wie die Planetenreihenfolge ist. Das ist Merkur, Venus, ja. Erde, ja. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
Genau, ich kann es mir auch immer so merken durch diesen Merksatz definitiv. Also Pluto, ja, der ist seit 2008, glaube ich.
2008 oder 2009?
2006.
Sogar, ja. Also 2009 mit der umgekehrten 9, genau. 2006 ist dem der Planetenstatus aberkannt worden, weil der zu klein ist und irgendwie zu weit weg und nicht so richtig. So richtig konnte ich die Entscheidung nicht nachvollziehen. Ja, ist jetzt halt so gemacht worden. Ist blöd für die ganzen Astrologen, die erst mühsam, als der Pluto entdeckt wurde, den eingenommen haben in die Deutung und ganz viel damit gemacht haben. Und jetzt ist er plötzlich kein Planet mehr. Ja, blöd.
Ja.
Muss man wieder rausnehmen.
Ja, Zwergplanet. Zwergplanet ist er.
Ja.
Sozusagen, aber kein offizieller Planet in unserem Sonnensystem.
Wobei Zwergplanet ja eine eigene Kategorie ist.
Ja.
Das ist ja, also es gibt die normalen Planeten, eben die acht, die wir jetzt genannt haben. Und dann eben Zwergplaneten, dazu gehört Pluto, aber auch noch einige andere. Ich kann mir das immer nicht merken, wer alles dazu gehört. Aber das sind schon einige. Ich gucke hier gerade mal nach. Finde ich auf die Schnelle eine Liste? Nö, finde ich natürlich nicht. Kann man ja auch selber nachsehen.
Also kann man selber. Zwergplaneten. Da reden wir heute nicht drüber. Wir bleiben bei unserem Sonnensystem. Die Struktur, der Aufbau des Sonnensystems. Klar, wir haben Sonne. Unsere Sonne ist der Zentralstern, sagt man das
die
so?
Auch, ja, genau. Die auch den Großteil der Masse des Sonnensystems ausmacht. Also ein Großteil der Masse unseres Systems ist in der Sonne konzentriert. Die restliche Masse macht weniger als 1% aus. Also alle anderen Planeten zusammen, auch die großen Jupiter und Saturn zusammen, ergeben deutlich weniger als 1% der Gesamtmasse.
Das heißt 99% der Gesamtmasse, über 99%.
Deutlich quasi, über 99%.
Ja, hat schon quasi die Sonne.
Genau.
Ja, ich habe hier eine Zahl, 99,86%.
Ja, ich hatte auch irgendwie was mit 0,15, 0,14, ich war mir nur nicht mehr so sicher. Ja, es ist im Grunde genommen, das ist ganz witzig, es ist im Grunde genommen so aufgebaut wie ein Atom, wo im Kern ein Großteil der Masse konzentriert ist mit den Protonen, also mit dem Atomkern, und drumherum dann die Elektronen sich irgendwie bewegen. Heute, quantenmechanisch betrachtet, da irgendwie rumschwirren, nicht genau lokalisiert sind, aber damals mit dem Bohrschen Atommodell ja im Grunde genommen so flogen wie die Planeten um die Sonne herum. Also der Aufbau ist schon sehr ähnlich. Naja, heute wissen wir, dass das Atom dann doch ganz anders aufgebaut ist.
Lass uns mal mit den Planeten nochmal anfangen. Also ja. Wir haben ja die ersten Planeten, du hast es gesagt, Merkur, Venus, Erde, Mars. Das sind die terrestrischen Planeten, sprich erdähnlichen Planeten. Das heißt, die haben einen ähnlichen Aufbau, oder?
Sind Gesteinsplaneten.
Ja.
Ja, die bestehen alle aus Stein. Und man weiß es bei Merkur, Venus und Mars natürlich nicht so detailliert wie bei der Erde, weil man bei der Erde kann man halt Probebohrungen machen und diese ganzen Untersuchungen irgendwie den Verlauf von Explosionswellen, wenn es also große Explosionen gibt, dann kann man darüber was über die Erdschicht lernen. Das kann man auf dem Planeten nicht so einfach machen, aber also auf denen, wo man nicht ist. Aber was man machen kann, ist halt gucken, wie die sich bewegen.
Ja.
Wenn die einen flüssigen Kern haben, bewegen sie sich ein bisschen anders, als wenn sie einen festen Kern haben. Das ist wie bei Eiern. Ne? Wenn du ein rohes Ei hast, dreht sich das anders, als wenn du ein gekochtes Ei hast. So ähnlich kann man sich das bei Planeten auch vorstellen. Und deswegen gibt es so Ideen, wie die aufgebaut sind. Man weiß es nicht genau, aber auch dort nimmt man an, dass der Kern flüssig ist wegen des hohen Drucks und der Temperatur. Und dass außenrum so eine Gesteinshülle ist.
Aber Gesteinsproben konnte man von keinem der Planeten bisher nehmen?
Vom Mond konnte man Gesteinsproben nehmen. Das ist ja kein Planet, sondern Mond. Aber bei Mars bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Also es gab, von Asteroiden gab es eine Mission, die tatsächlich, glaube ich, Proben gebracht haben. Vom Mars weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau.
Können wir nochmal nachreichen.
Ja.
In der nächsten Folge kommen wir bestimmt auch nochmal auf solche Planeten auch zu sprechen. Nach den Gesteinsplaneten kommen dann schon die Gasplaneten, oder?
Ja, ja. Zudem müssen wir nochmal drüber sprechen. Also über Mars kann man mit Sicherheit mal eine eigene Folge machen, weil da waren ja auch schon ganz viele Weltraummissionen und der Elon Musk plant ja auch nach wie vor dahin zu fliegen. Also das ist ja, glaube ich, immer noch aktuell. Das könnten wir mal genauer recherchieren und dann mal eine Folge über den Mars machen.
Gerne über den Mars. Da kann ich auch berichten, warum Marsbewohner kein Tom Jones hören können. Aber das ist ein anderes Thema.
Ach,
da werden wir dann.
Das bleibt ja spannend.
Ja, gut, werde ich jetzt heute noch nicht verraten. Aber kommen wir zu den Gasplaneten.
Ja.
Die sind wirklich aus Gas, aus Gasen, oder?
Genau. Also Jupiter und Saturn bestehen aus Gasen, zum Teil, die dann in der Mitte drin unter sehr, sehr hohem Druck sind. Ich weiß tatsächlich nicht aus dem Kopf, aus welchen Gasen die bestehen. Sie werden sicherlich einen großen Anteil Wasserstoff haben und Helium und sowas. Und dann wahrscheinlich noch andere Gase, weil Wasserstoff das Element ist, was mit Abstand am meisten im Universum vorkommt, weil das eben so einfach ist. Das besteht nur aus einem Proton und einem Elektron. Und deswegen ist auch anzunehmen, dass die Gasplaneten daraus bestehen und ja, wahrscheinlich auch noch anderen Gasen. Aber wie gesagt, da weiß ich die Zusammensetzung nicht aus dem Kopf. Und ja, die haben außenrum ganz viele Monde, also Jupiter und Saturn haben sehr viele Monde, ich glaube beide über 100, wobei die größten 10, die sind tatsächlich schon ziemlich groß, die gehören noch mit zu den größten Objekten, die sind zum Teil auch größer als der Mond von Jupiter und Saturn. Ich kann mir noch nie die Namen merken, welcher Mond zu welchem Planeten gehört. Ja, und Neptun und Uranus sind die Eisplaneten. Mhm.
Du hast ja schon ein paar Mal auch Mond angesprochen. Was ist denn der Unterschied zwischen Mond und Planet?
Ein Planet kreist um einen zentralen Stern, also wie zum Beispiel die Erde um die Sonne, und ein Mond kreist um einen Planeten.
Okay, das sind quasi dann die Monde.
Ja.
Dann lassen wir mal, wir haben jetzt von Planeten geredet, Zwergplaneten, die kreisen dann natürlich auch um die Sonne.
Ja.
Die Monde um die jeweiligen Planeten. Was ist mit den Asteroiden? Die gibt es ja auch im Weltall.
Ja, das sind Objekte, die eine ganz andere Flugbahn haben als die Planeten. Also vielleicht müsste man noch dazu sagen, die Planeten bewegen sich alle mehr oder weniger auf einer flachen Scheibe. Die sind die Bahnneigungen, also die Ebene, auf der sie sich bewegen, sind ja mehr oder weniger ähnlich zueinander. Also die bilden, wenn man von der Seite guckt, bildet das Planetensystem oder unser Sonnensystem mehr oder weniger eine flache Scheibe. Ich habe irgendwie im Kopf ganz dunkel, dass die größte Bahnneigung irgendwie 7 Grad Unterschied zu den anderen Bahnneigungen hat. Das heißt, die bewegen sich alle in einer Ebene und bis auf Venus auch alle in eine Richtung. Also die drehen sich alle, wenn man von oben, also vom Norden drauf guckt, entgegen dem Uhrzeigersinn. Nur die Venus, die dreht sich andersrum. Also das zeichnet die Planeten auch noch aus bei uns. Und die Asteroiden fliegen ganz andere Flugbahnen. Also es gibt ja den hellischen Kometen, der irgendwie alle 75 Jahre oder so sichtbar ist. Der kommt, also der hat eine sehr, sehr elliptische Bahn. Also der kommt, wenn er der Erde nahe kommt, fliegt er sehr nah an die Sonne heran, fliegt dann um die Sonne herum, fliegt dann wieder ganz weit weg, glaube ich, über unser Sonnensystem hinaus, bremst dann da irgendwie ab und fliegt dann wieder über eine lange Bahn zurück. Und das ist so für Asteroiden so ein typisches Kennzeichen, dass die eben keine Bahnen haben, die ja weitestgehend kreisförmig sind. Die sind nicht ganz kreisförmig, die Bahnen, aber doch schon sehr kreisähnlich. Und Asteroiden haben sehr elliptische Bahnen.
Diese Bahnen, Planetenbahnen, Umlaufbahnen oder was auch immer, wie erklärt man sich sowas? Also warum drehen sich denn diese Planeten um die Sonne? Kannst du uns das auch mit einfachen Worten erklären?
Das hat was mit Drehimpulserhaltung zu tun. Drehimpulserhaltung kennt man, wenn man, also das klassische Beispiel sind die Pirouetten, die man auf dem Eis sehen kann, wenn jetzt Eiskunstlauf ist und die sich dann drehen und dann erst haben sie die Arme außen, dann drehen sie sich langsam und wenn sie dann die Arme nach innen nehmen, dann drehen sie sich deutlich schneller. Das ist so ein typischer Drehimpulseffekt. Und ein anderer Drehimpulseffekt, den kann man auch selber ausprobieren, wenn man jetzt nicht Schlittschuhläufer ist, ist, wenn man auf dem Spielplatz ist, also mit Kindern auf dem Spielplatz kann man ja ganz toll Physik machen. Das ist echt immer wieder spannend und ja, vielleicht auch nicht immer schön für meine Tochter, aber man kann da tolle Experimente machen. Ein Experiment zum Beispiel ist, es gibt ja diese, ich weiß nicht, wie man die nennt, Drehkarussells oder so, also diese Spielgeräte, die sich drehen. Mhm. Entweder als Scheiben oder wo man so drin sitzen kann. Und da kann man das selber mal ausprobieren. Wenn man Kinder hat, kann man sich auch gut mit reinsetzen, dann guckt keiner blöd. Wenn man so als Erwachsener auf den Spielplatz geht und dann mit den Spielgeräten spielt, das kann zu komischen Blicken führen, aber wenn man Kinder hat, dann ist man ja sozusagen entschuldigt oder hat da ein prima Alibi. Und dann kann man toll spielen, kann sich raufsetzen und kann dann mal das selber ausprobieren. Also man kann dieses Karussell zum Drehen bringen und dann kann man sich mal nach innen bewegen. Und dann wird man feststellen, das dreht sich schneller. Mhm. Und das ist genau dieser Drehimpulserhaltungseffekt. Was hat das jetzt mit Planeten zu tun? Die Sonne und die ganzen Planeten bilden sich aus Staub. Mhm. Und die Gesteinsplaneten sind innen, weil Steine halt schwerer sind als Gase. Und mit der Zeit wirken gravitative Kräfte. Also man stellt sich das so vor, so eine riesen Staubwolke. Und man hat ganz viel Zeit. Es dauert ein paar Jahre, 50 sozusagen. Und dann bewegen sich die Staubpartikel und Gaspartikel aufeinander zu. Aber die bewegen sich ja nie genau auf den gemeinsamen Mittelpunkt zu, sondern immer mit so ein bisschen, also so ein bisschen auch daneben. Das heißt, sie haben immer auch einen gewissen Drehimpuls. Mhm. Das ist genauso, als würde man auf so ein Karussell zulaufen. Wenn man genau die Mitte trifft, dreht es sich nicht. Also wenn man auf das Karussell zuläuft, genau auf die Drehachse zuläuft und draufspringt, dreht es sich nicht. Wenn man aber auf das Karussell zuläuft und auf den Rand springt, dann dreht es sich. Und genauso ist es mit den Staub- und den Gasteilchen. Die treffen nicht immer genau die Mitte, sondern die fliegen so an der Mitte vorbei. Das heißt, die haben immer einen Drehimpuls und deswegen drehen die sich dann. Mhm. Und eine Scheibe kommt daher, weil die, ja, am Anfang kann man sich das vorstellen, dass die halt so eine Art Kugel sind und dann bewegen die sich aufeinander zu und irgendwann durch diese Drehimpulserhaltung wird es dann eben so, dass das Ganze abflacht und wie so eine Scheibe wird, aber eben diese Drehbewegung hat. Diese resultierende Drehbewegung. Und deswegen drehen die sich.
Hm. Weiß man denn, und da komme ich jetzt auf die Planeten einzeln zu sprechen, wie groß diese Planeten jeweils sind? Bei der Erde weiß man es klar, das kann man wahrscheinlich messen. Aber wie kann man das bei den anderen Planeten sagen?
Da kann man das auch messen. Also man kann durch optische Methoden, also einfach durch Teleskope gucken, kann man die Größe abschätzen der Planeten. Mhm. Das kann man inzwischen auch sehr genau messen, deswegen weiß man das sehr genau. Also wie groß sie sind, weiß man. Bisschen schwieriger ist, sowas wie die Masse herauszubekommen, aber das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, weil man die Masse der Sonne dadurch ausrechnen kann, dass man abschätzen kann, wie schwer die Erde ist. Daraus kann man dann, und dem Umlauf der Erde um die Sonne, kann man eben diese ganzen Bahnparameter bestimmen und daraus dann relativ leicht sogar die Masse, die sich da bewegt. Man nimmt dann an, das sind halt kugelförmige Massen. In der Mitte ist die Sonne, ist halt die große Masse und die anderen bewegen sich drumherum und dann gibt es halt die Kräfte, die da wirken. Und dann kann man das ausrechnen und kann dann sagen, naja, ein Planet, der so weit weg ist und sich mit dieser Geschwindigkeit um die Sonne herum bewegt, der muss halt so und so schwer sein. Mhm. So vereinfacht ausgedrückt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr viel schneller gesagt, als man sowas messen kann. Das ist natürlich von der Messerei sehr mühsam und sehr schwierig, aber oder aufwendig, schwierig ist es gar nicht mehr, aber aufwendig. Aber das macht man schon seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten. Also Bahnbeobachtungen gibt es ja schon seit Kopernikus und davor, wo dann eben festgestellt wird, in welchem ja, kann man sogar sagen, in welchem Takt sich die Planeten zueinander bewegen. Und daraus kann man dann eben die Verhältnisse der Massen zueinander bestimmen. Und wenn man dann eine Masse genau weiß, kann man die anderen entsprechend abschätzen.
Spannend, interessant. Ja, also genau kann man es natürlich dann nicht, es ist trotzdem eine Schätzung, oder? Es ist
eine Rechnung,
es ist
eine Schätzung. Ja. Also ja, du kannst ja auch die Erde so gesehen nicht genau wiegen. Aber du kannst inzwischen, auf der Erde kannst du zum Beispiel ziemlich genau, oder doch, nee, das stimmt nicht. Du kannst die Erde wiegen, weil wir, es gibt Satellitenmissionen, die um die Erde rumfliegen, die das Schwerefeld der Erde genau vermessen. Und das ist so eine Art Wiegen. Also die Erde kannst du schon wiegen inzwischen. Das, ja. Und den Mond, das macht man auch inzwischen sehr genau. Das ist zwar kein Wiegen, so wie wir uns das vorstellen, man stellt sich auf eine Waage, aber was du sehr genau machen kannst, ist inzwischen den Abstand Erde-Mond zu messen. Und darüber kannst du auch schon sehr genau bestimmen, wie schwer der Mond ist oder beziehungsweise wie das Verhältnis von Mond und Erde von der Masse her zueinander ist.
Kommen wir zurück zu einem anderen Thema, Größe. Wir reden ja über unser Sonnensystem. Weiß man, welche Ausmaß unser Sonnensystem hat? Kann man das errechnen, erschätzen oder ist es fast unmöglich, das zu schätzen?
Naja, das ist eine Definitionsfrage. Das Sonnensystem, sagt man, hört quasi hinten.
Ja, früher wurde es ja mit der Heliosphäre gleichgesetzt. Das ist,
genau.
Ist ja die Frage, ob das immer. Ob
so, man könnte so ja sagen, so hinter Neptun kommen keine Planeten mehr. Ja. Da hört es erstmal auf, was so Planeten angeht. Dann gibt es die kleinen Planeten wie Pluto, der da hinten ganz einsam mit seinen beiden Begleitern, Ceres und Hades, glaube ich, heißt der andere, durch die Gegend fliegen. Und dahinter kommt dann der, da heißt, glaube ich, was ist der Kuipergürtel?
Kuipergürtel, ja.
Genau. Dahinter kommt dann, ich und mein Namensgedächtnis. Ja. Dahinter kommt dann der Kuipergürtel. Das sind Objekte, die schon sehr, sehr weit weg sind. Und nach meinem Wissen ist es so, dass dann dahinter im Grunde genommen, dass man dann sagt, dann hört das Sonnensystem auf. Dann gibt es so ein Objekt, das nennt sich Oortsche Wolke. Das ist so ein, ja, so eine, man nimmt die kugelförmig an, die das ganze Sonnensystem einschließt. Und aus der kommen wohl die, oder nimmt man an, dass da viele Asteroiden kommen. Und ich habe sogar mal gelesen, dass irgendwie es einen Austausch zwischen der Oortschen Wolke und anderen Planetensystemen gibt. Also dass diese Objekte nicht nur aus unserem Sonnensystem kommen, sondern tatsächlich auch von anderen Sonnensystemen. Dass es da so einen Austausch gibt und aus dieser Oortschen Wolke fliegen dann halt die Objekte auf sehr, sehr extremen Bahnen, sehr elliptischen Bahnen dann in das Sonnensystem rein und wieder raus.
Unser Sonnensystem, da gibt es ja auch mehr als ein Sonnensystem, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet. Ja. Was ist denn das nächstgelegene Sonnensystem? Weiß man das?
Das weiß man. Ich bin mir nur immer nicht sicher, ob es, ich meine, es ist Proxima Centauri.
Der sonnennächste Stern.
Das ist der sonnennächste Stern und ich meine auch, dass es darum Planeten entdeckt worden sind. Also man hat inzwischen, ich glaube, über 5000 oder sogar noch sehr viel mehr Planeten in anderen Sonnensystemen entdeckt und da weiß ich tatsächlich den aktuellen Stand nicht. Aber so, also ich würde jetzt mal sagen, es ist eigentlich eher normal, dass um einen Stern Planeten fliegen. Also dass ein Stern vom Planeten umkreist wird, sodass man eigentlich sagen kann, der nächste Stern ist dann auch wahrscheinlich das nächste Sonnensystem. Und Proxima Centauri ist ja nur ein paar Lichtjahre entfernt,
4,22.
Ja. Danke dir. Das heißt, da gibt es dann auch Planeten, nur man muss halt unterscheiden zwischen der Art der Planeten und in welchem Abstand sie sind, weil dann könnte man ja im nächsten Schritt sagen, ach Mensch, könnten da ja auch irgendwelche Lebensformen sein. Und das geht, da hatten wir ja schon in der Alien-Folge drüber gesprochen, diese Annahme ist eben nicht so einfach. Also man müsste dann ja auch zum Beispiel sehen, dass es da irgendwas gibt und da gibt es im Augenblick keine Hinweise.
Ja, und du hast es ja schon gesagt, es gibt mehrere Sonnensysteme.
50 Milliarden, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, allein in unserer Galaxis.
Also mit was für Geräten, wie kann man sowas erforschen? Wie kann man Planeten, Sterne entdecken? Also das müssen ja krasse Geräte sein.
Und das ist ziemlich cool. Ja. Also es ist sowieso so, was Astronomie so spannend macht, ist, und auf der anderen Seite auch so sagen wir mal, ja, ernüchternd oder enttäuschend, ist, dass du kannst eigentlich nur gucken. Und die Menschen haben immer bessere Teleskope gebaut, haben den Bereich dessen, was sie sehen können, und da muss man sehen in Anführungszeichen setzen, immer weiter erweitert. Und letztendlich ist es so, dass ein Großteil des Wissens durch elektromagnetische Wellen kommt. Also ursprünglich durch Licht, man guckt in den Himmel, dann später durch Radioastronomie, gibt es übrigens eine sehr schöne Geschichte, wie die Radioastronomie entdeckt worden ist. und dann später durch Satellitenmissionen, weil man das auf der Erde nicht messen kann, weil die Atmosphäre das absorbiert, sowas wie Röntgenastronomie, UV-Astronomie, also Ultraviolettstrahlung-Astronomie, Röntgenastronomie und sowas und Gamma-Ray-Bursts, die man misst, also Astronomie oder beziehungsweise Strahlung, die eben nicht sichtbar ist in einem anderen Frequenzbereich. Und darüber kann man sehr, sehr viel über das Universum lernen. Mhm. Und was jetzt neu dazu gekommen ist, und da habe ich ja tatsächlich auch ein kleines bisschen mitgearbeitet, ein ganz, ganz kleines bisschen, ist Gravitationswellenastronomie, wo es also nicht mehr um Licht geht, sondern um Krümmungen der Raumzeit. Mhm. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil das ist auch spannend. Und deshalb, da habe ich ja tatsächlich auch mitgearbeitet und ist eigentlich auch eine interessante Sache. Jedenfalls, von dem Licht kannst du mehrere Sachen lernen. Das eine, was du durch das Licht, was du empfängst, lernen kannst, ist, welche Elemente das ausstrahlen. Und der erste, der das festgestellt hat, war Fraunhofer. Der hat im Sonnenspektrum festgestellt, dass es da schwarze Striche gibt. Mhm. Das sind die Fraunhofer-Linien. Also wenn ein Spektrum ist, quasi der Regenbogen. Also du nimmst Licht, schickst das durch so ein Prisma und dann siehst du dahinter die Regenbogenfarben. Und das hat der gute Herr Fraunhofer mit dem Sonnenspektrum auch gemacht. Also hat Sonnenlicht eingefangen, hat das durch ein Prisma geleitet, hat sich den Regenbogen angeguckt. Hat sich aber den Regenbogen sehr, 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 sehr genau angeguckt und hat festgestellt, der ist gar nicht vollständig. Da sind schwarze Flecken, schwarze Striche. So, es fehlen Farben. Eigentlich würde man sagen, es muss kontinuierlich sein, aber es fehlen Farben. Und um eine lange Geschichte kurz zu erzählen, heute weiß man, dass die fehlenden Farben durch die Elemente, die in der Sonne sind, hervorgerufen werden. Und durch diese Spektralanalyse, so nennt man das, kann man sehr genau feststellen, welche Elemente in einem Stern drin sind. Daher wissen wir, aus welchem Material die Sonne besteht. Mhm. Wir gucken uns das Licht an, sehen, wo diese Stellen sind, die fehlen, also diese Linien, wo es eben dunkel ist. Und wir vergleichen das mit den Elementen auf der Erde und stellen fest, aha, die haben auch solche Linien. Vereinfacht ausgedrückt, und deshalb wissen wir, woraus die Sterne bestehen und können das dann auch zum Beispiel, wenn ein Planet vor der Sonne langläuft und die Sonne abschattet, dann geht ja ein Teil des Sonnenlichtes auch durch die Atmosphäre des Planeten durch und dann sehen wir andere Linien und dann können wir sagen, ah, so ist die Atmosphäre von dem Planeten aufgebaut. Mhm. Und darüber weiß man dann grob, wie die, welche Substanzen beteiligt sind am Aufbau der Planeten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die Helligkeit des Planeten und insgesamt die Farbe, mit der er leuchtet, vereinfacht gesagt, ist abhängig von seiner Oberflächentemperatur. Also die Sonne hat das Maximum im Grün, in der grünen Farbe. Das ist die, da wird das Maximum an Strahlung ausgesendet bei dem Sonnenspektrum und darüber, das nennt man Schwarzkörperstrahlung, dieser Effekt, der dahinter steckt, über diese Schwarzkörperstrahlung kann man dann ziemlich genau bestimmen, wie die Oberflächentemperatur ist. Und deshalb weiß man, dass die Sonne 5800 Kelvin hat, größenordnungsmäßig. Und das kann man natürlich mit allen möglichen Sternen machen. Also man empfängt das Licht, guckt sich die Farbe von dem Licht an, vereinfacht gesagt, guckt, wo diese Linien sind, weil die verschieben sich auch so ein bisschen. Oder nee, das kommt gleich mit den verschobenen Linien. Guckt sich also die Farbe an, guckt sich die Helligkeit an, guckt sich die Linien an und dann weiß man, wie heiß das Objekt ist und welche Elemente beteiligt sind. So, und jetzt habe ich gesagt, habe ich mich ein bisschen versprochen, die Linien verschieben sich auch. Wenn sich die Objekte bewegen, dann verschieben sich die Linien. Und das kennt man vom Martinshorn. Also wenn ein Krankenwagen auf dich zufährt oder ein Polizeiwagen mit Martinshorn, dann wird der Ton immer höher. Und wenn der Wagen von dir wegfährt, dann wird der Ton niedriger. Und das nennt man Doppler-Effekt und das ist genau der Effekt, den man auch bei Licht sehen kann. Mhm. Und da die Position dieser Bänder, dieser Linien von den Elementen abhängt und die immer ein genaues Muster haben, kann man eben sehen, diese Linien verschieben sich und weiß dann, der Planet oder der Stern bewegt sich auf dich zu oder von dir weg. Mhm. So, also du kannst ganz, ganz viel, einfach nur dadurch, dass du das Licht siehst, kannst du ganz, ganz, ganz viel messen. Und die Planeten, und das ist das Krasse, die Planeten, die sich um die Sterne herum bewegen, wackeln an den Sternen, weil die ja auch gravitativ wirken. Mhm. Und dieses Wackeln, das kannst du messen. Mhm. Das heißt, wenn die Planeten um den Stern sich rumbewegen, das ging am Anfang nur mit den ganz schweren Planeten, dann wird an der Sonne so ein bisschen, an dem Stern dort so ein bisschen gezogen, der bewegt sich ein bisschen in Richtung des Planeten immer. Das heißt, wenn du da drauf guckst, bewegt er sich ein bisschen auf dich zu und ein bisschen wieder weg. Und das kannst du messen. Das ist natürlich, da musst du schon sehr genau messen. Aber durch dieses Wackeln, ein bisschen auf dich zu, ein bisschen auf dich weg, kannst du dann grob abschätzen, wie groß die Masse von dem Planeten ist, der um diesen Stern sich rumbewegt. Und daraus kannst du dann, das war so die ersten Entdeckungen von Planeten. Mhm. Und das zweite Verfahren, was auch ziemlich krass ist, wo du auch sehr genau messen musst, das ist ein Helligkeitsunterschied. Wenn der Planet vor der Sonne sich lang bewegt, schattet der das ein bisschen ab. Und das kannst du auch messen. Und das Krasse ist, wir können inzwischen, also schon seit Jahren, das war damals noch während meiner Doktorarbeit, hatten wir Sensoren, da konnten wir die Helligkeit, den Helligkeitsunterschied messen, wenn du eine Kerze irgendwo anzündest auf dem Berg und dahinter geht gerade die Sonne auf. Mhm. Das konnten wir messen. Also in einer gewissen Entfernung. Das ist ein Berg. So, Hannover, das war, der Kollege hat das damals erzählt, der Deister, das ist so der erste Hügel hinter Hannover sozusagen. Berg ist da ein bisschen übertrieben. Wenn du da eine Kerze oben drauf stellst und dahinter geht die Sonne auf, also wenn du dich so hinstellst, dass die Sonne, das passt mit dem Sonnenaufgehen, kannst du eben mit den Messgeräten, die wir haben, messen, ob deine Kerze an ist oder nicht. Mhm. Das ist schon ziemlich krass. Und die, die in der Astronomie benutzt werden, die sind noch genauer. Und da kannst du eben dann messen, ob so ein Planet die Sonne ein bisschen abdunkelt oder nicht. Und er ist natürlich nicht der Einzige, der das abdunkelt. Das heißt, du hast dann ganz viele Daten und errechnest dann daraus so, das muss ein Planet sein, der ist so und so groß und so und so groß. Und der nächste Schritt ist, dass du dann das Licht messen kannst und gucken kannst, was für Linien sind da drin. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du Glück hast, solche Sachen wie Ammoniak oder Ethanol oder sowas feststellen, was immer ein Kennzeichen dafür ist, dass da eventuell irgendwas Organisches passiert.
Ja, interessant, spannend, was alles möglich ist.
Ja, auch ist so. Total krass. Ist total krass.
Weil ich weiß, also kommen wir zurück zu unserem Sonnensystem. Teil der Milchstraße, das ist unsere Galaxie, das weiß ich. Aber wie ist denn genau unser Sonnensystem entstanden? Stichwort Urwolke, da habe ich was gelesen. Kannst du das erklären?
Naja, es ist im Grunde genommen so, du hast, das Universum dehnt sich aus. Du hast dort ganz viel Staub und irgendwie... Ja, vor allen Dingen, also Staub hast du gar nicht. Am Anfang hast du ja vor allen Dingen nur Wasserstoff. Mhm. Und es verbindet sich dann und fängt dann an, zum Beispiel wie die ersten Sonnen, fängt dann an zu fusionieren, also sozusagen zu verbrennen. Dabei bilden sich dann die ersten schwereren Elemente. Also am Anfang gab es nur Wasserstoff und dann durch die Sonnen, durch die Fusionsprozesse da drin, durch die Sterne, durch die Fusionsprozesse da drin, haben sich dann weitere Elemente gebildet, bis hin zu Eisen. Alle schwereren Elemente können nur durch Sternexplosionen entstehen. Mhm. Das heißt, wenn du hier Gold hast oder irgendwie alles, was schwerer ist als Eisen, ist im Grunde genommen Sternstaub im Sinne von, oder sind die Überreste einer Sternexplosion. Und aus dieser Urwolke haben sich dann, das war nicht ganz gleichmäßig, und die winzigen Ungleichmäßigkeiten, die haben sich dann eben so weit verstärkt, weil sich das dann zusammengezogen hat, dass sich dann daraus die Galaxie und die einzelnen Systeme gebildet haben. Mhm.
Weiß man etwa, wie alt unser Sonnensystem ist? Kann man das grob abschätzen? Ich habe eine Zahl gelesen, aber ich wollte dich ja mal fragen, ob du das weißt.
Also ich weiß, dass die Erde ein paar Millionen Jahre alt ist. Unser Sonnensystem ist ein bisschen älter. Ich würde so schätzen, ich weiß es tatsächlich nicht, aber so rund eine Milliarde Jahre würde ich schätzen.
Ja, ich habe gelesen, 4,568 Milliarden Jahre okay. Circa wird geschätzt. Aber das ist eine neue Erkenntnis nach Untersuchungen aus dem Jahr 2010.
Dann lag ich ziemlich daneben. Ja, das kann durchaus sein. Ja. Also es kommen ja auch immer wieder neue Erkenntnisse und die Modelle werden auch immer besser und man versteht immer mehr. Und jetzt durch die Gravitationswellenforschung kommen auch neue Erkenntnisse. Also zum Beispiel die Verteilung von sogenannten Quasaren und sowas, da gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Also man lernt immer wieder dazu und aktualisiert die Modelle und...
Also wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir haben über den Drehimpuls gesprochen, wir haben auch gesagt, wie viel Masse die Sonne insgesamt hat. Und die Planeten, die sich um die Sonne drehen, dreht sich die Sonne denn auch?
Ja.
Die dreht sich auch?
Ja.
Aber wahrscheinlich in einem ganz anderen Ausmaß.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das habe ich auch nicht mehr im Kopf, das wusste ich auch mal. Die dreht sich auch, aber ich weiß nicht, wie schnell.
Ich habe es hier stehen, tatsächlich, die besitzt 0,5% des Drehimpulses insgesamt im Sonnensystem hat die Sonne. Also davon 0,5% des Drehimpulses bezieht sich auf die Sonne. Also das ist doch deutlich geringer, aber dass sie sich dreht, wusste ich gar nicht. Tatsächlich.
Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Blödsinn. Also ich kann mir, sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nicht dreht, weil wenn sie 0,5% des Drehimpulses des Planetensystems hat, dann heißt es, muss sie sich drehen. weil einen Drehimpuls zu haben, heißt immer, dass man sich dreht. Und wenn es 0,5% sind, bei der Riesenmasse wird sie sich sehr, sehr langsam drehen. Mhm. Aber dass sie sich gar nicht dreht, das kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Weil diese Geschichte mit der Drehimpulserhaltung, die hast du halt immer.
Eine letzte Frage, kurz vor Ende des Podcasts. Hast du schon mal was vom Planet 9 gehört?
Ja, ja, der wird ja immer wieder erzählt. Ja. Also man, wir haben ja, als wir vorhin über die Planeten gesprochen haben, haben wir ja den Asteroidengürtel völlig ausgelassen, der zwischen Mars und Jupiter ist. Und es gibt immer wieder die Vermutung, dass das das Überbleibsel einer sogenannten kosmischen Katastrophe ist. Also dass da ein Planet gewesen ist, der dann durch irgendein Ereignis, einen Zusammenstoß mit irgendwas anderem, anderer Planet, dann völlig zerbröselt worden ist und sich dann dieser Asteroidengürtel da gebildet hat. Und was wir ja auch nicht gesagt haben, ist auch total spannend, die Drehachsen der Planeten sind ja alle sozusagen aufrecht. Also die alle Planeten drehen sich ja um sich selbst und die Drehachsen sind bis auf einen Planeten alle ja senkrecht zur Bahn, mehr oder weniger. Also so wie bei der Erde. Nicht ganz senkrecht, das ist ja ein bisschen geneigt. Und der einzige Planet, der nicht so aufgebaut ist, ist der Uranus. Der rollt sozusagen auf der Bahn ab. Mhm. Das ist total witzig. Und da gibt es die Vermutung, dass das vielleicht das Überbleibsel irgendeiner Katastrophe ist. Mhm. Weil normalerweise müsste das auch aufrecht sein. Und ist es aber nicht. Und deswegen, ja, spricht man dann immer gerne mal vom Planet 9. Mhm. Gibt natürlich auch Esoteriker, die dann meinen, es ist genau entgegen, also genau auf der anderen Seite von der Erde gibt es auch einen Planeten, den wir nicht sehen können, weil immer die Sonne dazwischen ist. Das wird auch immer noch wieder erzählt. Aber da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie realistisch das ist. Also
ja, wahrscheinlich könnten wir diesen Podcast in einem Jahr wieder aufnehmen und hätten neue Erkenntnisse.
Das ist ziemlich sicher so, ja. Ja, ja, das ist ziemlich sicher so. Ja.
Spannend. Also tolle Folge, tolle Episode. Ich habe wieder viel mitgenommen, viel gelernt. Vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich bin auch gespannt, was wir im nächsten Jahr, denn wir sind jetzt Ende des Jahres, das ist unsere Abschlussfolge in diesem Jahr. Wir wünschen euch allen einen frohen Rutsch. Bin gespannt, was im nächsten Jahr auf uns zukommt, denn wir können es ja sagen, wir machen weiter.
Wir machen definitiv weiter und ich habe vielleicht einen kleinen Vorgucker, weil über eine Sache haben wir dieses Jahr gar nicht gesprochen und das ist mir ein bisschen peinlich. Deswegen müssen wir das auch im nächsten Jahr definitiv tun. Wir hatten im Jahr 2025 für all diejenigen, die irgendwann mal diese Podcast-Folge hören, wir hatten im Jahr 2025 ja das Jahr der Quantenmechanik. Mhm. Und wir haben dieses Jahr überhaupt nicht über Quantenmechanik gesprochen. Es ist ein bisschen peinlich. Deswegen müssen wir das nächstes Jahr machen. Ja. Sozusagen als Retrospektive, weil 1925 ist so ein ganz, ganz wichtiges Jahr für die Quantenmechanik. Wir haben 100 Jahre Quantenmechanik. Aber irgendwie haben wir das beide.
Ja, also liegt vielleicht daran, dass ich noch nie über Quantenmechanik gesprochen habe vorher. Ja, aber ich würde mit dir gerne in der ersten Folge im neuen Jahr einfach mal einen Rückblick
auf. Das können wir gerne machen. Das war jetzt der etwas zugegebenermaßen schwache Versuch, die Verantwortung auch ein bisschen auf dich abzuschieben, aber es hat nicht funktioniert. Nein, ich habe es schlichtweg verpeilt. Ja, passiert.
Ja, und danach möchte ich über Game of Thrones reden. Da haben wir beide unsere großen Leidenschaften.
Ich habe das noch nie gesehen.
Was? Schau es dir an über die Jahre.
Ja, dann müssen wir das wahrscheinlich erst Ende des Jahres machen, weil ich dann die ganzen Folgen gucken muss. Ja, gut.
Lass die letzten beiden Staffeln aus. Aber nein, weiß nicht, ob wir darüber reden sollten, aber über Quantenmechanik,
das wäre schon ganz spannend. Also wir haben in jedem Fall noch jede Menge Themen und wir haben auch Hausaufgaben, wo wir uns dann vorbereiten müssen. Also uns gehen die Ideen nicht aus.
Ja, dann guten Rutsch, frohe Weihnachten auch nochmal. Kann man auch nochmal immer wieder sagen.
Kann man immer wieder
die
sagen.
Weihnachtszeit ist kurz vor. Für die Leute, die den Podcast relativ zeitnah nach Erscheinen hören. Ansonsten sehen wir uns und hören uns bald wieder. Das war schön mit uns und bis im nächsten Jahr. Die Abschlussworte gehören dir.
Ja, mir bleibt auch nur, ich hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachten hattet, weil die Folge kommt ja nach Weihnachten raus. Und euch schön vorbereitet auf den Rutsch in das neue Jahr, der dann gut und glücklich und gesund und so weiter läuft. Und ich freue mich auf euch dann im nächsten Jahr. In diesem Sinne, alles Gute.